Einen wunderschönen guten Morgen.
Tja, habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier Samstagmorgen rumzusitzen? Nee, haben wir nicht, ne? Das Beste ist, immer da zu sein, wo Gott einen haben will. Als ich nach Pakistan gegangen bin, das erste Mal vor 2 Jahren, da hat man dann auch zu mir gesagt, sag mal, hast du nichts Besseres vor, als ausgerechnet in das Land zu gehen und ausgerechnet zu dieser Zeit, denn es ist ziemlich gefährlich dort und niemand kann dort Open-Air-Veranstaltungen machen, jedenfalls kein Westler. Und das war meine Bedingung, wenn ich kommen würde, bräuchte ich eine Genehmigung, um Open-Air das Evangelium verkündigen zu können. Und der Pastor schrieb mir dann zurück, das ist unmöglich. Was Pastoren manchmal alles für unmöglich halten, ist unglaublich. Und dann habe ich gesagt, sag mir nicht, es ist unmöglich, bevor du nicht gefragt hast. Wenn du gefragt hast und die sagen, es ist unmöglich, dann darfst du mir das sagen. Dann hat er gefragt und dann wurde es möglich. Und dennoch haben mich viele dann gefragt, so sag mal, bist du denn nicht mehr ganz bei Trost, darüber zu gehen und auch mit dem Team, ist es nicht unverantwortlich? Und es ist auch schon eine schwierige Situation. Wir könnten nicht alleine da durch die Stadt gehen, Lahore, 8 Millionen Stadt. Dann würden wir definitiv ziemlich schnell gekidnappt werden, weil die uns für Amerikaner halten würden. Und Amerikaner sind besonders gefährdet in dieser Region. So wurden wir also dann auch, natürlich Gottes Schutz war da, die Engel waren da, aber auch säkularer Security Service, Militär hat uns beschützt, Polizei, alles Mögliche. Ihr könnt es auf meiner Website Horizont gucken, da gibt es Videoclips. Und am ersten Abend gab es gleich eine Bombenwarnung. Es hieß, dass da Terroristen kommen würden und die ganze Versammlung in die Luft sprengen wollten. Das ist schon auch manchmal ein komisches Gefühl. Aber dann hat man mich immer wieder gefragt, ist das nicht gefährlich? Ich habe mir die ganze Veranstaltung heute angeguckt, dachte ich, oh, die haben noch nicht mal ein Dach über der Bühne. Und ringsherum lauter Ruinen in so einer ganz wirklich armen Moslem-Gegend ist diese Veranstaltung durchgeführt worden. Ich dachte, da könnte überall ein Sniper sitzen, also ein Scharfschütze. Das wäre überhaupt kein Problem, hier einfach reinzuballern und dann hätten wir die Katastrophe. Dann habe ich den leitenden Pastor gefragt, ein Pakistani, sehr mutiger Mann. Sag mal, noch nicht mal ein Dach über der Bühne. Ach, sagt er, wir haben gedacht, diesmal brauchst du kein Dach über dem Kopf. Wir haben 100 Pastoren, die 24 Stunden am Tag für dich beten. Das ist der beste Schutz. Habe ich gedacht, tja. Ja. Und immer wieder wurde ich dann auch gefragt, als ich zurückkam. Wir hatten wunderbare Abende. Wir hatten 25.000 Leute in 3 Abenden da und 6.000 Menschen haben sich zum ersten Mal bekehrt. In den ersten 2 Abenden hatten wir an die 1.000 Heilungen. Das ist alles wunderbar. Ja, kann man mal Gott die Ehre für geben. Aber immer wieder wurde ich dann doch gefragt, ist das nicht gefährlich? Und ich habe dann immer wieder das gesagt, es ist überall gefährlich, wo man nicht sein soll. Es kann sehr gefährlich sein zu Hause vorm Fernseher. Es kann sehr gefährlich sein vor deinem Computer, vor deinem Laptop. Es kann sehr gefährlich sein in einem Urlaubsort, wo du auch nicht sein sollst. Es kann also überall gefährlich sein. Ich habe erlebt, dass es immer da sicher ist, wo Gott ist, wo Gott einen haben will. Und ich denke, das ist ein guter Ort hier heute Morgen, oder? Ich weiß, dass ich hier sein soll. So, keine Sorge, ne? Einmal war ich auf dem Rückweg von der Schweiz und bin dann abends sehr müde in den Flieger eingestiegen, nach Düsseldorf rüber. Und man sitzt eingenommen neben mir so eine Sekretärin irgendwoher. Und ich bin sofort eingeschlafen. Und der Flieger hob wahrscheinlich ab, sonst wäre ich nicht hier. Und irgendwann, zwischendurch dann, werde ich wach. Und diese Frau neben mir, die schaut mich mit weit aufgerissenen Augen an, als wenn ich ein Gespenst gewesen wäre. Und dann sagt sie, Sie haben Nerven. Ich sage, was ist denn los? Sagt sie, ich bin Vielflieger. Und ich habe manche Turbulenzen erlebt, aber heute ist mir das doch dann an die Nieren gegangen. Diese Turbulenzen, ich habe Todesängste gehabt. Und ich sehe sie neben mir und sie schlafen wie ein Stein. Was ist eigentlich mit ihnen los? Die hielt sich immer noch an den Sitzen fest. Und dann habe ich zu ihr gesagt, liebe Frau, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin Christ. Und Gott hat noch etwas mit mir vor. Und das ist noch nicht erreicht. Das ist noch nicht erfüllt. Deswegen, egal wie die Turbulenzen sind, wir werden schon gut landen. Dann hat sie mich mit noch größeren Augen angeschaut und kein Wort mehr mit mir gesprochen. Ich glaube, die war zutiefst davon überzeugt, der ist durchgeknallt, der ist durchgedreht. Bin ich auch, mit Jesus bin ich völlig durchgeknallt. Es ist ein wunderbarer Ort und Gott hat immer etwas vor. Gott hat immer etwas bereitet. Epheser 2, Vers 10, ihr seid geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, schreibt Luther so ganz fromm, dass wir darin leben, dass wir diese Dinge entdecken. Und das ist ein Wort, das gilt für unser ganzes Leben. Das ist aber auch ein Wort, das gilt für bestimmte Situationen, für bestimmte Momente. Und ich will heute Morgen in eine ganz bestimmte Richtung auch gehen, in die der Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Dazu brauchen wir auch ganz stark den Heiligen Geist. Sonst werden wir dahin kommen, dass wir Lieder singen und dass wir eine gewisse Romantik haben, eine gewisse christliche, religiöse Romantik haben, die wir in unseren Gottesdiensten vielleicht pflegen und brauchen oder denen wir huldigen. Gott möchte etwas anderes. Er möchte, dass wir im Heiligen Geist anbeten. Dass wir Anbeter im Geist sind in unserem ganzen Leben. Bevor ich aber da reingehe, möchte ich ein Buch vorstellen, das heißt, wenn Träume wahr werden, das hat mit Epheser 2, Vers 10 zu tun. Gott hat Träume für unser Leben. Das sind nicht unsere Träume, es sind seine Träume, die er in unserem Leben verwirklicht sehen möchte. Und die ganze Bestimmung auf unserem Leben, die ganze Bestimmung auf deinem und meinem Leben ist keine andere als die, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott die Ehre geben. Das ist Anbetung. Mit unserem ganzen Leben auf allen Ebenen Gott die Ehre geben. Ich habe dann noch Folgendes entdeckt. Die Träume unserer Kindheit. Habe auch Menschen kennengelernt, die nie Träume hatten. Noch nicht mal als Kind. Habe auch solche Menschen kennengelernt. Haben auch Heilung erfahren. Aber die Träume unserer Kindheit, habe ich festgestellt, das sind, die haben meistens mit unserer Bestimmung zu tun, die Gott auf unser Leben gelegt hat. Kinderträume sind keine Fantastereien für ein bestimmtes Alter. Da fängt Gott schon an, uns etwas zu zeigen, was er eigentlich mit unserem Leben machen möchte. So viele kommen nicht da rein, zerstören ihre eigenen Träume, andere Menschen zerstören Träume, Umstände zerstören Träume. Hebt das die Berufung und die Bestimmung Gottes für unser Leben auf? Nein. So wie man da reinkommt, da steht das drin, wenn Träume wahr werden. Denn das Wunderbare sind nicht die Träume, sondern das Wunderbare sind die Realisierung von Träumen, wenn das real wird. Gut, wer gerne Frucht bringen möchte, du hast es erwähnt heute Morgen, das ist ein gutes Tool, das man weitergeben kann an Menschen, die wirklich, wirklich zerbrochen sind. Und auf Facebook bekomme ich über Nachrichten andauernd irgendwelche ganz, ganz, ganz tollen News und Briefe aus aller Welt, die das Buch in irgendeiner Sprache in die Hand bekommen haben und die erzählen, dadurch bin ich zum Glauben gekommen, dadurch bin ich durchgebrochen. Ich möchte dir einfach empfehlen, kauf dir 10 Stück davon und verteil sie an Menschen, von denen du weißt, denen geht es sehr, sehr, sehr schlecht. Vielleicht gehst du einfach an so Menschen vorbei, die auf der Straße liegen oder unter einer Brücke, geh einfach vorbei, schenk ihnen so ein Buch, ein gutes Investment, vielleicht kennst du Leute persönlich, gib ihnen einfach so ein Buch und du wirst vielleicht auch in ein paar Jahren solche Briefe bekommen. Danke, dass du mir das Buch gegeben hast. Help I Need Somebody, englischer Titel, deutsche Ausgabe. Es gibt eine CD davon, ein Hörbuch, habe ich 7 Stunden nonstop drauf gesprochen, fast keine Stimme mehr danach, mit Musik, auch sehr toll für Menschen, die des Lesens nicht mächtig sind oder keinen Bock mehr auf Lesen haben. Zack, das Ding rein und dann hast du das ganze Buch da drauf. Gut, auch etwas, wie man in die Bestimmung reinkommt. Viele fragen mich, wir haben eine Schule, Get Ready. Das ist ein Projekt, da kannst du mal eine Woche dran teilnehmen, 4 Wochen, 2 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Olaf war auf dieser Schule. Viele, viele unserer Leiter, die wir jetzt weltweit unterwegs haben, die haben alle diese Schule durchgeführt. Und warum haben wir diese Schule angefangen? Wir kennen ganz, ganz viele, haben wir ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die ahnen irgendwie, dass eine Bestimmung auf ihrem Leben ist. Aber sie wissen nicht, wie man da reinkommt. Gestern Abend habe ich das erzählt von Jackie Pullinger-Tow. Der Pastor war immer völlig herausgefordert, wenn die Frau da ankam. Ich glaube, ich habe eine Berufung zur Mission. Wie komme ich denn da rein? Der Pastor war völlig herausgefordert, hat dann aus Versehen so irgendwie den richtigen Hinweis gegeben, mit dem Schiffsticket einmal rund um die Welt zu fahren. Das macht nicht jeder. So, deswegen haben wir diese Schule gegründet, um zu helfen, dass Menschen, egal welchen Alters, in ihre Bestimmung kommen, in ihre Berufung kommen. Denn dann fängt das Leben erst an, wirklich Spaß zu machen. Das kann ich euch sagen. Wenn man weiß, dass man weiß, ich bin mit meinem Leben mittendrin im Willen Gottes. Mittendrin, Volltreffer. Das, was ich jetzt lebe, das ist das Beste. Mein Leben ist mein Hobby. Ja? Mein Leben ist mein Hobby. Einmal habe ich gesagt, es sind fast die Hälfte der Leute ausgeflippt, denen ich das erzählt habe. Seitdem ich mich bekehrt habe und herausgefunden habe, wer ich in Gott bin und wozu er mich bestimmt hat, habe ich Urlaub. Ja, weil mein Leben macht mir Spaß. Ich stehe nicht morgens auf und bin fertig. Und habe keinen Bock. Ich freue mich nicht auf den Freitag. Und ich hasse nicht den Montag. Sondern wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich eine riesige Freude in mir, weil ich weiß, seit einigen Jahrzehnten darf ich in dem drin sein, was Gott für mich bereitet hat von Anbeginn der Welt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man einfach nur lebt, um zu existieren. Versteht ihr, wovon ich spreche? Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin und aus der Hippie-Kommune ausgestiegen bin, ich wusste ja gar nichts damit anzufangen, was da in mein Leben kam. Ich hatte gar keine Ahnung, was mache ich denn mit Jesus jetzt in meinem Leben? Wie geht das alles? Und eins war klar, das alte Leben war vorbei. Wir wollten keine Drogen mehr verkaufen. Wir konnten sie auch nicht mehr verkaufen. Das war unsere Einnahmensquelle. Eine weitere Einnahmensquelle war Diebstahl. Also lauter illegale Dinge. Und dann kommt Jesus in ein Leben hinein und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen ist dir deine Einnahmensquelle ist dir genommen. Du weißt, es geht nicht mehr. Und was machst du dann? Und ich war so begeistert von Jesus und meine Frau, die war so begeistert von Jesus. Wir hatten von Anfang an nichts anderes im Kopf, als diesem Jesus mit Haut und Haaren 24 Stunden am Tag zu dienen. Wir wussten nicht, wie das geht. Und wir sind dann aus dieser Hippie-Kommune ausgestiegen, in der wir gelebt haben. Ich habe 10 Jahre in Hippie-Kommunen gelebt. Also ich habe gemeinsames Leben auf engstem Raum kennengelernt ohne Jesus. Das ist der Horror, wenn lauter Könige zusammen sind. Und jeder will der Größte sein. Das ist der Horror. Ich war froh, da aus diesem ganzen Leben aussteigen zu können und hatte keine Ahnung, in was ich jetzt einsteigen sollte. Und dann mussten wir brauchten eine neue Wohnung. Das ging ruckzuck. Dann brauchten wir Geld. Das hieß, auf einmal befanden wir uns in dem ganz normalen, gut bürgerlichen Leben integriert und gingen ganz normal arbeiten, wie jeder normale Mensch eben auch. Ja, morgens aufstehen und eigentlich lieber im Bett liegen bleiben. Und dann geht man so los und du bist voll mit Jesus und du denkst, Mann, einen großen Teil deines Lebens verbringst du jetzt in irgendeiner Kaschemme. Und du machst irgendetwas, was dir gar keinen Spaß macht, damit du deine Miete bezahlen kannst, damit du dein Essen kaufen kannst, damit dein Auto läuft, du Benzin im Tank hast und vieles, vieles andere mehr. Und ich dachte, ist das das Leben mit Jesus? Und wir fingen uns wirklich an, Gedanken zu machen, was ist unsere Bestimmung von Gott her? Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns darüber Gedanken machen und darüber anfangen zu beten. Wie gesagt, egal welchen Alters, egal wo man im Leben steht, es gibt immer ein Hineinkommen in den hundertprozentigen Willen Gottes, woher man auch immer kommt und wo man auch immer lebt. Es gibt immer ein Hinein. Ich weiß nicht, ob ihr den Pastor Kemner kennt. Der hat Krelingen gegründet. Ein lutherischer Pastor. Und als der in Ruhestand kam mit 65, als er dachte, so, naja, jetzt züchten wir mal ein paar Rosen oder sowas, da spricht Gott zu diesem sehr, sehr, sehr bürgerlichen und konservativen lutherischen Pastor, jetzt geht's los. Und was hat Gott ihm damals zugemutet? Er sollte einen Bauernhof kaufen und heroinabhängigen und drogenabhängigen Menschen helfen und die bei sich aufnehmen. Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Wahnsinn. Also, wenn er da einen ehemaligen Drogenabhängigen genommen hätte oder sowas, aber der Mann kam überhaupt nicht aus der ganzen Ecke und er hat sich darauf eingelassen mit 65. Und dann ging es richtig los. Wir alle wissen, was aus Krelingen entstanden ist. Ein Glaubenswerk, ein absolutes Glaubenswerk. Und im hohen Alter, da war er schon weit über 80, hat er einmal im Jahr 5000 junge Leute da gehabt. Und ich kenne viele, die bei ihm zum Glauben gekommen sind. Egal, wo man ist, egal in welchem Alter, egal, ob man was vermasselt hat oder ob andere Leute in unserem Leben was vermasselt hat, es gibt immer die Möglichkeit, hineinzufinden in den hundertprozentigen Willen Gottes. Das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Deswegen haben wir die Schule gegründet. Ja, ich muss einfach solche Geschichten erzählen, weil es ist keine Bibelschule. Es ist keine Glaubensschule in dem Sinn. Es ist eine Transformationsschule des Heiligen Geistes, wo man wirklich Veränderung erlebt, nicht nur seiner Persönlichkeit, sondern auch in das hinein, wozu Gott einen berufen hat. Und dadurch ist vieles entstanden. Dadurch ist eine ganze Sache, die ganze Geschichte in der Mongolei entstanden. Da feiern wir gerade 20-jähriges Jubiläum. Ich kann euch alle einladen. Nächstes Jahr machen wir ein riesiges Anbetungsfest dort in der Mongolei. Ihr seid herzlich eingeladen, das mitzufeiern. Mehrere Tage. Ja, kommt doch einfach. Lacht doch nicht so ungläubig. Ihr erinnert mich an dieses ältere Ehepaar aus der Schweiz. Die Enkel kamen eines Tages zu ihnen und meinten, Gott hat uns gezeigt, ihr sollt in die Mongolei gehen und das Evangelium verkündigen. Und die Großeltern schmunzelten und dachten, sehr süß, wie unsere Enkel mit Jesus leben. Aber die standen vor ihnen, entschlossen, sicher, Gott geredet hat. Und sie sagten ihnen, Gott hat uns gezeigt, ihr sollt in die Mongolei gehen, das Evangelium verkündigen. Großeltern. Und dann haben die Großeltern gesagt, das geht nicht. Denn wir haben kein Geld und wir sind verschuldet. Dann haben die Enkel gesagt, geht nicht, gibt's nicht bei Gott. Wir werden beten, dass ihr da landet. Die fanden das immer noch lustig. Aber als dann die Enkelkinder anfingen, Autos zu waschen in der Gemeinde und das Geld nahmen und zu den Großeltern gingen und sagten, wir möchten euch helfen, die Schulden zu bezahlen, da fingen sie an, das ernst zu nehmen. Und dann gingen sie auf die Knie und beteten darüber. Und dann mache ich eine lange Geschichte kurz. Dann hat Gott eingegriffen. Und Gott hat sie von der Sklaverei befreit. Denn sie gehörten nicht sich selbst, sondern an der Bank. Und dann hat Gott ihnen das Geld gegeben für die Reise in die Mongolei. Und dann habe ich auf der Straße in Ulaanbaatar das Evangelium verkündigt und dann habe ich sie getroffen. Und dann kamen sie zu mir, ganz aufgeregt, ganz freudig, haben mir diese Geschichte erzählt. Und dann sagten sie zu mir, wir haben jetzt eine Frage. Siehst du den Mann da vorne? Ich sage, ja, das ist ein Geschäftsmann, ein mongolischer Geschäftsmann. Wir durften ihn gerade zu Jesus führen. Ein Buddhist. Die haben gestrahlt dabei, wie die Honigkuchenpferde, aber wirklich. Die waren sowas von glücklich. Und dann haben sie mich gefragt, und dieser Mann möchte uns mit aufs Land nehmen. Er möchte seine ganze Familie versammeln und wir sollen der ganzen Familie Jesus verkündigen. Und er hat gesagt, er ist sicher, dass sich mindestens die Hälfte zu Jesus wenden wird. Sollen wir da mitgehen? Ich sagte, fragt er mich noch? Dann sind sie losgegangen und etwa 125 Menschen aus seiner Familie haben ihr Leben Jesus gegeben. Diese Großeltern kamen völlig verändert wieder zurück in die Schweiz. Deswegen, betet doch darüber, ob ihr nicht mitkommen sollt. Nächstes Jahr in die Mongolei. Jesus anbeten. Und darum bauen wir einen Einsatz und dann könnt ihr mit in die verschiedenen Regionen gehen und dann könnt ihr das Evangelium verkündigen und ihr könnt mal sehen, wie einfach das ist, Menschen zu Jesus zu führen und Wunder zu sehen. Gott will Wunder tun, auch durch dich. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man in solche Sachen reingeht, wo man dann erlebt, Gott gebraucht einen und man kommt zurück mit einem ganz anderen Level von Glauben. Es hat mir immer enorm geholfen. Immer enorm geholfen, wenn ich sehen konnte, wow, das geht da, das geht da, das geht da. Ich kam zurück nach Deutschland, da war für mich hier auch vieles möglich, was vorher unmöglich erschien. So, aber du kannst einfach auch eine Zeit lang bei uns mitleben und so, es ist eine spannende Geschichte. Okay, heute Morgen. Lass uns mal unsere Bibel aufschlagen. Ich bin immer noch beim Heiligen Geist. Und ich möchte mal, dass wir Lukas Kapitel 1 aufschlagen. Da wird die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt. Übernatürlich. Es gab 400 Jahre keinen Propheten mehr. Das muss man sich mal überlegen. Was für eine dürre Zeit das war damals. 400 Jahre ohne prophetisches Wort. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Man merkt das auch überall da, wo das Prophetische fehlt, da ist es sehr trocken. Das ist sehr verkrustet, das ist sehr dürre. Da gibt's ja keine Weisung von Gott. Da gibt's nur gute Ideen, stimmt's? Und über gute Ideen kann man streiten. Oder da gibt es Meinungen und jeder hat so seine Meinung. Und auch über Meinungen kann man streiten. Aber da, wo Offenbarung von Gott ist, da kann man nicht mehr streiten. Da geht man der Offenbarung von Gott nach. Und das gab es damals 400 Jahre im Volk Israel nicht. Und dann wurde Johannes der Täufer angekündigt. Und im Vers 15 heißt es dann, er wird groß sein vor dem Herrn, Kapitel 1. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird dem Volk Israel viele zum vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen einhergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Von vornherein wird auf das Wirken des Heiligen Geistes hier eingegangen. Dann kommt die Geburt Jesu. Ein 13-jähriger Teenager hat Erscheinungen von Engeln. Wir feiern das gerade. So niedlich, ne? Schön Weihnachtsmarkt, Nikolaus, ja, die Kinderchen und die Kerzchen. Und wenn man ein fünftes Lichtlein brennt, dann hat man es wahrscheinlich alles verpennt und so. Aber das ist alles so gemütlich, Weihnachten, Ente, Gans, was alles auf den Tisch kommt da, ne? Und wir feiern und gehen Weihnachten in die Kirche und haben schöne romantische Feelings. Aber Weihnachten hat viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Weihnachten, da tauchen auch die U-Boot-Christen alle auf, ne? Ganze Jahr siehst du sie nicht, am Heiligen Abend sind sie dann alle da und ganz interessant, Weihnachten heutzutage. Aber hier lesen wir, wie Maria, ein Teenager, Erfahrungen mit Gott macht. Und der Engel Gabriel kommt zu ihr und er sagt etwas zu ihr, sie ist Jungfrau. Sie hat noch mit keinem Mann geschlafen. Und der Engel sagt zu ihm, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und er wird dich überschatten. Die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist kreiert neues Leben. Auf allen Ebenen kreiert der Heilige Geist neues Leben. Wo normalerweise andere Dinge entstehen müssten oder passieren müssten, der Heilige Geist kommt von der anderen Seite und er kreiert absolut neues Leben. Und dann sagt natürlich dieses junge Ding, wie soll denn das gehen? Wir haben ja als Deutsche oft auch diese Frage, ne? Wie soll das denn alles gehen? Wer soll das denn bezahlen? Das ist unsere größte Frage. Ne? Unser Glaube bleibt spätestens hier hängen, stimmt's? Beim Portemonnaie. Am besten, du nimmst dein Portemonnaie, hältst es zu Gott hoch und sagst, das gehört alles, ich gebe dir das mal alles. Das alles dir mit dem Zehnten, das vergesse ich mal ganz schnell, alles gehört dir. Ich habe festgestellt, wenn Gott seine Kontrolle über deine Finanzen hat, hat er dich ganz. Wenn Gott die Kontrolle über deine Finanzen hat, hat er alles. Wir fragen dann, wie soll das gehen? Naja, Gott macht dann Wunder. Du gibst und er gibt dir noch mehr. Du säst im Segen und du erntest im Segen. Das sind ganz einfache Prinzipien. Ich habe gemerkt, da wo der Heilige Geist in das Leben einer Familie kommt, in das Leben eines Einzelnen, in das Leben einer Gemeinde, in das Leben einer Gemeinschaft, da fließt aus Silber und Gold in Strömen raus. Wirklich, in Strömen raus. Ob ihr das glaubt oder nicht, wir haben Versammlungen gehabt, wo der Heilige Geist hineinkam mit 80 Leuten. Da haben wir Opfer eingesammelt von 280.000 D-Mark. Das war nicht alles in Cash da. Aber Leute haben in der Gegenwart Gottes Versprechungen gemacht und eingehalten. Ich werde es nie vergessen, ich kam in eine Gemeinde in der Schweiz, Sonntagmorgen, kleine Gemeinde, ich glaube 60, 70, höchstens 80 Leute waren da. Und dann, ich war schon früher da und dann sah ich, die Gemeindeleute alle ankommen, ne? Porsche, Mercedes, BMW. Dann kam der Pastor. Ich dachte, schafft er es überhaupt noch mit dem Gefährt da hinzukommen? Der kam mit der letzten Karre an. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich kannte den Pastor. Der Pastor leitete die Gemeinde. Er leitete ein Haus für psychisch Kranke und hat eine Familie gehabt mit 3 Kindern. Und war auch noch anderweitig im Bund sehr hingegeben. Also jemand, der wirklich... Und dann dachte ich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Der kommt da am Sonntagmorgen in die Gemeinde und schafft es gerade, mit dem Auto da zu landen. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wer bezahlt denn eigentlich dein Gehalt? Dann erzählte er mir, der Bund. Ich sage, der Bund? Der Bund ist nicht deine Gemeinde, das ist deine Gemeinde. Ja, aber das geht nicht und so weiter. Wir haben Probleme mit den Finanzen. Ich gucke ihm auf den Parkplatz. Ich denke, die haben Probleme mit den Finanzen. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. An dem Morgen habe ich über Freisetzung von Finanzen gesprochen. Ja, Jesus hat mehr über Silber und Gold erzählt als über Himmel und Hölle. Der hat so viel über Finanzen gesprochen, das wollen wir nur manchmal nicht hören. Und ich habe darüber gesprochen und dann habe ich mir die Freiheit herausgenommen, ein Opfer zu sammeln für den Pastor. Und dann haben wir 32.000 Franken eingesammelt. Für ihn persönlich. Und ich habe dann gesagt, seine Kinder, die sollen doch glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und seine Kinder, die sollen doch sehen, dass der Papa sich auch ein neues Auto kaufen kann, weil Gott gut ist. Und seine Frau soll glücklich sein und nicht auf dem Second-Hand-Sofa sitzen. Sie soll doch sehen, dass Gott ein guter Gott ist und dass er die Familie versorgt. Also haben wir 32.000, vielleicht sogar ein paar mehr, Franken eingesammelt. Och, keine Ahnung, was weiß ich, 25.000 Euro oder so, keine Ahnung. Anyway, ist viel Geld, oder? An so einem Sonntagmorgen. Und wisst ihr, was da noch passiert ist? 8 Leute sind aufgestanden, einfach so. Und jeder sagte, ich werde meinen Pastor mit 1.000 Franken im Monat unterstützen. Von nun an. Ein Jahr später kam ich, der Pastor hatte ein neues Auto, der Pastor hatte ein neues Haus und neue Möbel und glückliche Kinder und eine sehr glückliche Ehefrau. Der Heilige Geist macht sowas. Wie ist das möglich, sagte die junge Dame hier. Der Heilige Geist wird dich überschatten und du bist Jungfrau und hast keine Ahnung von irgendeinem Mann. Und der Engel sagt, was bei den Menschen nicht möglich ist, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann kam der Heilige Geist und hat sie überschattet und sie wurde schwanger. Ohne Mann. Wie soll das gehen? Hat sie sich auch gefragt. Wir kommen immer mit unserem Verstand, stimmt's? Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam und Gott uns in den vollzeitlichen Dienst rief und dann wieder aus der Firma rausrief, da dachte ich, Mann, wie soll das gehen? Es war ein sehr schmerzhafter Prozess auch für mich. Wie soll das gehen? Wer soll das denn alles bezahlen? Wir hatten keine Gemeinde, wir hatten überhaupt noch keinen Hintergrund für irgendetwas, noch nicht mal einen Verein. Wie soll das alles gehen? Wer bezahlt das? Wie geht das? Kommt da am Himmel so ein Strick runter mit einem Korb drin und das am Monatsende, sind da die Würste drin und der Scheck und alles. Wie soll das gehen? Und wir bekamen auch immer wieder das Wort, glaube nur. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann sagte meine Frau zu mir, naja, 500 D-Mark haben wir auch noch gespart. Wahnsinn, ne? 500 D-Mark. Und Gott sagte, nein, die gibt ihr auch noch weg. Wir fangen mal bei null an. Das rechnet sich besser. Und dann haben wir auf Weisung des Heiligen Geistes zwei Familien gefunden, die das Geld gebrauchen konnten. Da war gerade ein Nachbarschaftsstreit und der eine Mann hat den anderen umgebracht und dann der eine war eben dann tot und der andere war im Gefängnis. Und wir lasen das in der Zeitung, wir sind dann dahin und haben das Geld da abgeliefert. Und Gott hat das bestätigt. Aber natürlich diese Frage, wie soll das denn gehen? Es geht nur durch den Heiligen Geist. Das ganze Neue Testament ist eine Geschichte des Heiligen Geistes. Und es ist gut, wenn wir uns das vor Augen halten, wie stark und wie wichtig die Rolle des Heiligen Geistes denn da drin ist. Dann erleben wir, wie der Vater von Johannes, Zacharias, wie er im Tempel ist und seinen Dienst versieht und wie er auf einmal plötzlich erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Der war nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber auf einmal wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist und er fängt an zu prophezeien. Er fängt an zu prophezeien. Und dann wird Johannes der Täufer geboren, dann lesen wir, und das Kind wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und dann lesen wir, wie Jesus geboren wird. Und dann lesen wir, wie die Eltern von Jesus in den Tempel gehen und wie auf Anregung des Heiligen Geistes ein Mann erscheint, der Simon heißt, Simeon, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig, der wartete in seinem hohen Alter auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist, dass er den Tod nicht sehen würde, bis er den Messias vor Augen gehabt hätte. Und dann kommen die Eltern von Jesus in den Tempel. Und es war ein Baby wie jedes andere. Der hatte keinen Heiligenschein um oder kein großes Kreuz oder was weiß ich, irgendwelche Kerzen in der Hand. So Jesus, der Sohn Gottes, wird hier präsentiert. Die Eltern kamen mit einem ganz normalen Baby. Hat sich von nichts anderem, von den anderen überhaupt nicht unterschieden. Und dieser Simeon kommt, getrieben vom Heiligen Geist, kommt auch in den Tempel und er erkennt sofort, das Kind ist der Messias. Und er fängt an, über dem Kind und über den Eltern zu prophezeien. Dann die Hanna, ebenso eine Frau, die sehr früh Witwe geworden ist und die dann Tag und Nacht im Tempel gedient hat und dort gebetet und gefastet hat und ähnliche Geschichten. Das ganze Ding, der ganze Lukas-Evangelium, am Anfang ist voll vom Heiligen Geist und dann predigt Johannes der Täufer und alleine dadurch, dass die Menschen da in Scharen kamen, das kann man nicht organisieren. Das war auch ein Werk des Heiligen Geistes und das Volk war voller Erwartung. Auf einmal war in der dürren Zeit 400 Jahre, auf einmal war in dieser dürren Zeit Erwartung. Erwartung kann man nicht organisieren, stimmt's? Da gibt's nichts, wo man hier irgendwo draufdrücken kann, keinen Knopf. So, jetzt drücke ich auf den Knopf Erwartung oder jetzt drücke ich auf den Knopf, Olaf hat gesagt, wir haben nur Appetit, ich will jetzt Hunger haben. Zack, Knopf gedrückt, Hunger, Hunger, Hunger. Nein, wenn das in unserem Leben geschieht, dass wir Hunger haben, dass wir Erwartung haben, dann ist das schon das Werk Gottes. Wenn dir das Wasser im Mund zusammenläuft, wegen Gott, als ich zum Glauben kam, da hatte ich das alles nicht. Da kommt Gott einfach in mein Leben und hat die Lampe angemacht, aber von dem Augenblick an, da hatte ich diese Erwartung. Da habe ich diesen Hunger nach Gott gehabt. Ich kann euch sagen, und das hat nicht aufgehört. Das hat nicht aufgehört. Was ich alles gemacht habe aus diesem Hungergefühl heraus, um näher zu Gott zu kommen, das kann ich euch gar nicht alles erzählen. Was für verrückte Sachen wir da gemacht haben. Irgendwann kam der Heilige Geist, habe ich euch auch gestern Abend erzählt. Und irgendwann merken wir, das ganze Ding hat auch mit der Gemeinde Jesu zu tun. Das kam allerdings erst 2 Jahre nach unserer Bekehrung in unser Leben. So, wir haben 2 Jahre eine Erweckung gehabt auf der Drogenszene und waren überhaupt nicht connected zur Gemeinde Jesu. Heute würde ich sagen, das war wichtig für uns. Gott hat uns geschützt vor der Gemeinde Jesu. Ja, hundertprozentig. Und in diesen 2 Jahren haben wir die Kraft des Heiligen Geistes kennengelernt. In diesen 2 Jahren haben wir kennengelernt, alle Dinge sind möglich bei Gott, Zeichen und Wunder ohne Ende, Versorgung, unabhängig von Gemeinde Jesu, direkt von Gott, auf sein Wort gegründet, sein Wort geglaubt. Er ist nicht abhängig von diesen, jenen Umständen, er versorgt uns. In dieser Zeit haben wir ganz tief Buße kennengelernt. Als der Heilige Geist in unser Leben kam, ich kann euch sagen, da kam so eine Buße in unser Leben, das ist auch etwas, was Gott wirkt. Auf einmal tauchen da deine Sünden, deine Abgründe, die tauchen da alle vor dir auf, bis weit zurück in deine Vergangenheit. Und du merkst, da ist jetzt aber kein Gott, der anklagt oder der verurteilt. Da ist ganz viel Gnade und durch die Gnade Gottes darfst du deine Sünden bekennen, darfst du beichten, darfst du dich lossagen, darfst du das alles ins Licht bringen, auch vor anderen Menschen, und man betet füreinander. Und du merkst, wow, das ist so ein wiederherstellendes Werk des Heiligen Geistes, was da geschieht. Und nicht nur das, sondern wir sind auch dann losgegangen, haben unser Leben in Ordnung gebracht, haben uns versöhnt mit unseren Familien, haben uns versöhnt mit unseren Feinden, mit unseren Freunden. Und da, wo wir gestohlen haben, sind wir zurückgegangen, haben das Gestohlene zurückgebracht, wenn wir es noch hatten, oder haben gefragt, wie können wir es in Ordnung bringen. Wir haben wirklich unser ganzes Haus sauber gemacht. Wir haben alles, was da nicht reingehört hat, in unsere Wohnung rausgeschmissen, zur Müllverbrennungsanlage. Wir haben uns innerlich und äußerlich komplett verändert, also wirklich komplett verändert. Das ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Das Leben im Licht, transparent leben, ohne Geheimnisse, ohne verborgene Sünden und dies und das und jenes, ohne dem ganzen Kladderadatsch, der uns so viel Kraft eigentlich raubt. Naja, und dann irgendwann kam das ganze Ding. Da gibt es noch andere Schafe in meinem Stall. Und dann haben wir Gemeinde Jesu kennengelernt. Und das war ziemlich ernüchternd, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das war sehr, sehr, sehr ernüchternd. Wir waren also auch sehr motiviert hier wieder. Wir wollten unsere ganze Familie kennenlernen. Und wir waren verwundert, dass es so viele Gemeinden an einem Ort gibt, weil in unserer Bibel stand, es gibt nur eine Gemeinde an einem Ort. Und auf einmal sahen wir die ganzen verschiedenen Denominationen. Ich bin in der freien evangelischen Gemeinde groß geworden. Ich bin im evangelikalen Lager aufgewachsen. Aber durch meine ganze Drogengeschichte, 10 Jahre, das war alles wie weg. Für mich war das ein völliges Neuentdecken dessen, was sich Kirche nennt, was sich Gemeinde Jesu nennt. Natürlich, als ich dann in die ersten Gemeinden reinkam, wurde ich an vieles erinnert, was ich als Kind erlebt habe. Und ich dachte, wow, du warst, jetzt waren es 12 Jahre, warst du nicht mehr in einer Kirche und nichts hat sich verändert. In 12 Jahren. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Jetzt waren wir aber alle erfüllt vom Heiligen Geist und haben das überall rum erzählt. Und ich kann euch sagen, Da wurde nicht Öl auf unser Feuer gegossen, sondern jede Menge Wasser. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Und ich werde so Statements nicht vergessen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, als ich erzählt, ich bin im Heiligen Geist getauft worden und ich rede in anderen Sprachen und so weiter. Dann, das ist gefährlich, das ist von unten. Meine automatische Kopfbewegung war, und ich habe nichts gesehen. Ich kannte sowas nicht. Ja, so ein Begriff überhaupt, das können sich manche Frommen gar nicht vorstellen. Und dies und das und jenes. Und dann wurden wir verdächtigt, aus einer gewissen Pfingstbewegung zu kommen. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Was ist denn eine Pfingstbewegung? Da konnte ich gar nichts mit anfangen. Eine Pfingstbewegung. Dann hieß es, na, ihr gehört sicher nicht zur charismatischen Bewegung. Und ich dachte, meine Zeit, was ist denn das für eine Sprache überhaupt? Wir haben gar nichts verstanden. Absolut nichts verstanden. Und dann sagte man uns, okay, ihr braucht die anderen Gemeinden gar nicht erst zu besuchen. Bleibt bei uns. Da könnt ihr alles haben, was ihr braucht. Bei uns gibt's alles. Und da hatte ich das nächste Problem. In meiner Bibel steht, jeder hat nur etwas. Wieso sagen die denn, die haben alles? Ich hatte ein theologisches Problem nach dem anderen, obwohl ich gar kein Theologe war. Aber ich dachte immer, da steht doch eigentlich alles ganz anders in der Bibel. Merkt ihr, wir akzeptieren Dinge in unserem Leben, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Wir akzeptieren Spaltung. Wir akzeptieren Trennung. Wir akzeptieren die blödesten Dinge über den Heiligen Geist. Wir akzeptieren einen Jesus, der gar nicht so ist wie Jesus. Deswegen verkündige ich das auch immer wieder. Mach das doch bitte sicher für dein Leben, dass du dem richtigen Jesus nachfolgst. Dass du dem Jesus nachfolgst, den du auch in dem Evangelium vorfindest. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt. Nicht wie deine Denomination dir das vorschreibt. Nicht wie das gelehrt wird. Nicht wie das überliefert ist, sondern wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von des Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Das ist ein himmelgroßer Unterschied oft. Und wir kamen in eine Mordsauseinandersetzung. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden, was wir da vorgefunden haben. Und einige meiner besten Freunde, die sich bekehrt hatten, die sagten, Walter, wenn du uns in so einen Laden mit reinnehmen willst, wir gehen da nicht rein. Das kannst du uns nicht antun. Da gehe ich lieber wieder zurück in die Welt. Aber da gehe ich nicht rein. Und wir haben uns darüber unterhalten, wir haben gebetet und wir haben gesagt, Gott, ist das, was du damit meinst? Ich habe noch andere Schafe in meinem Stall. Wir spürten auch diese ganze Zerrissenheit und die Gräben und die Mauern und die Trennungen. Und wir spürten auch einen Schmerz Gottes. Wir spürten regelrecht, wie das Gott nicht recht sein konnte, was wir da vorfanden. Wir haben gedacht, das ist wie mit Judas. Judas hat auch sein Haupt geküsst, ne? Das Haupt Jesu geküsst. Und den Leib hat er gekreuzigt. Wir beten alle denselben Gott an. Aus den verschiedensten Denominationen, Konfessionen, Gruppierungen, Strömungen. Wir beten alle denselben Gott an. Und wir akzeptieren und manchmal sogar noch mehr, wir verursachen Leid und Schmerz durch Trennung und Spaltung und Isolation. Das ist nicht richtig. Jesus hat ein ganzes Kapitel darüber gebetet. Vater, ich will, dass sie alle eins sind, so wie du und ich eins sind. Das ist ein hoher Standard. Und wir spürten diesen Schmerz, diesen Trennungsschmerz im Herzen Gottes. Und wir dachten, gibt es denn nicht nirgendwo eine Gruppe, wo man mal reinkommt und wo man einfach angenommen ist? So wie man ist. Und dann eines Tages kam ein Freund zu mir, dem gehörte der Ratinger Hof damals in Düsseldorf. Das ist heute noch eine Kultkneipe. Und da gingen die ganzen Größen, Rockgrößen wie Jimi Hendrix und so, die gingen da alle durch und der hat sich bekehrt. Hat das ganze Ding dann verkauft und hat viel Geld dafür gekriegt und hat es von einem Augenblick auf den anderen alles in die Mission gegeben. Radikale Bekehrung. Und er kam eines Tages an und er sagte, Walter, ich hab eine Gruppe gefunden, das ist der Hammer. Sagt er, da musst du mal hingehen. Da ist Gott. Und ich dachte, wo soll ich noch überall hingehen? Ich habe schon so viele Gemeinden besucht und ich hätte nicht sagen können, das ist der Hammer da, das ist mein Wunsch, da möchte ich zugehören. Ganz im Gegenteil. Und dann sage ich, ja, wo ist das denn? Ja, sagt er, in Düsseldorf, in so einem Hinterhof, da sitzen 80 alte Leute zusammen. Und ich dachte, ich war jung. Das war nicht unbedingt mein Traum, ja, mit 80 alten Leuten zusammenzusitzen. Und er sagte, und da ist der Himmel auf Erden. Und da ist der Himmel auf Erden. Ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Okay, ich dann dahin mit meiner Frau und traf diese 80 alten Leute. Und die saßen da im Kreis. Die saßen da nicht wie im Kino. Und es gab keine Bühne und es gab scheinbar keinen Leiter. Scheinbar. Die saßen da im Kreis. Und ich dachte, wann geht das hier los? Wer macht das irgendwie? Saß da rum und bevor man überhaupt zum Sitzen kam, wurde man geknutscht und umarmt und musste das erstmal alles verarbeiten. Ganz anderes Willkommen. Da wusste gar nicht, wie mir geschah. Mir tat mein Gesicht vom Grinsen weh und fühlte mich sowas von angenommen und landete dann auf irgendeinem Stuhl da im Kreis und habe versucht, das alles zu verarbeiten und denke, wo bist du hier gelandet? Was ist das für eine Gruppe? Und dann plötzlich fing da einer an, ein Lied anzustimmen. Irgend so ein altes Lied, das merkte man, es war ein altes Lied. Ich kannte das nicht, aber es war ein altes Lied, das merkte man. Und die fingen alle an zu singen. Sagen auf der Text. Ja, richtig, ein richtiger Text über Kreuz und Hingabe. Und du merktest auf einmal, da war eine Salbung drauf. Da war auf einem alten Lied eine frische Salbung. Das ist ja auch etwas, was Gott zusammenbringen möchte, das Alte und das Neue, die Generationen. Immer etwas, Gott ist immer derjenige, der zusammenbringt, zusammenfügt. Und plötzlich, als das Lied Ende war, stimmte da hinten eine ältere Dame so ein Lied an wie "Die Freude am Herrn ist unsere Kraft". Ein Chorus, habe ich nie gehört. Ja, aber dachte, ja, das ist wahr, die Freude am Herrn, das ist meine Kraft. Ja, dann waren die fertig. Dann fing einer an zu spielen auf einem Sägeblatt. Ich dachte, da pfeift ein Engel vor sich hin. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich war schon so von der Salbung Gottes ergriffen. Ich dachte wirklich, der ist ein Engel. Der ist ein Engel, der gibt das Beste zu Gott. Guckte da mit einem Auge um die Ecke da und da war da so ein Zigeuner mit einem Geigenbogen auf dem Sägeblatt am Spielen. Und dann plötzlich stand jemand auf und hatte ein prophetisches Wort. Und dann stand noch jemand auf und hatte ein prophetisches Wort. Und dann stand jemand auf, der hatte eine Zungenbotschaft. Ich habe sowas noch nie erlebt. In einer fremden Gruppe. Sowas ist das erste Mal. Dann stand jemand auf und hat das ausgelegt. Dann hat wieder jemand ein altes Kirchenlied angestimmt. Und plötzlich nach diesem Lied fingen sie alle an, in Sprachen an zu singen. Und da war überhaupt kein Leiter. Keine Bühne, keine Band. Nichts. Scheinbar vom Heiligen Geist geleitete Gottesdienst. So habe ich das erlebt. Und dann haben die älteren Menschen dort alle in Zungen gesungen und das war wie im Himmel. Ich dachte, hoffentlich hören die nie wieder auf. Das war so schön. Und die Gegenwart Gottes war so stark und mir flossen die Tränen in Strömen. Und dann musste ich auf die Toilette rennen, weil mir so viele Sünden einfielen und ich spürte, ich musste jetzt bekennen. Dann habe ich mein Herz auf der Toilette vor Gott ausgeschüttet. Dann kam ich wieder zurück und die waren immer noch im Sprachen am Singen. Und dann wurde das ruhig. Ganz ruhig. Niemand war da, der sofort ein anderes Lied nachlegte. Die hatten Nerven, dachte ich. So eine Spannung auszuhalten, oder? Auf einmal wurde es ganz ruhig. Und du merkst es förmlich und die Leute, die ich mitgebracht hatte, die haben mir das alles bestätigt hinterher. Gott hat zu ihnen in dieser Zeit ganz besonders persönlich gesprochen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauerte. Es war ganz ruhig, bis jemand aufstand und sagte, ich habe eine Vision gehabt. Und dann stand jemand auf und hatte eine Predigt. Für 10 Minuten, Viertelstunde. Und du wusstest, die Predigt, auf der sich setzte, ist nicht fertig. Und dann stand jemand anders auf und hatte den zweiten Teil. Und als der fertig war, wusstest du, das ist es auch noch nicht. Und dann stand noch eine dritte Person auf und die hatte den dritten Teil und dann war es rund. Und dann stand der auf, von dem wir dann hinterher erfahren haben, dass es der Pastor war. Der machte dann einen Aufruf und Leute haben sich bekehrt. Das ganze Ding ging ein paar Stunden. Und als wir wieder weggingen, wurden wir wieder umarmt. Und dann hat man uns Geld gegeben und hat gesagt, bitte kommt doch wieder. Und wir brauchen euch, junge Leute von der Straße. Dann kam das nächste Mal wieder. Ähnlicher Gottesdienst. Und der Heilige Geist sprach, geht in die Düsseldorfer Altstadt und verkündigt das Evangelium auf der Straße. Diese 80 Leute, geschlossen wie sie waren, sind von dem Tage an jeden Samstag über 2 Jahre in die Düsseldorfer Altstadt gegangen. Jeden Samstag. Und dann haben sie uns mitgenommen. Und dann haben sie gesagt, wir werden singen und wir werden beten. Und ihr werdet verkündigen. Und dann haben sie auch verkündigt. Und sie haben uns so ermutigt, auf der Straße Zeugnis zu geben. Da bin ich zum Straßenprediger geboren worden. Durch diese alten Leute, die haben mich dahin gemöbelt. In dem ersten Jahr haben sich 170 Menschen in der Düsseldorfer Altstadt samstags bekehrt. 170, warum 170 genau? Die kamen alle in die Samstagsjugendstunde danach. Viele von der Szene. Aus dem ganzen Ding ist dann das Jesushaus in Düsseldorf entstanden. Ein riesiges Ding, ein großer Segen bis heute für Israel und für viele, 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 viele Menschen in unserem Land bis hin in die Nationen. Warum ich das heute betone, der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist für die Anbetung. Als Jesus diese Frau getroffen hatte, diese Samariterin, die Jünger waren unterwegs einkaufen, was zu futtern holen, da traf er diese Frau am Jakobsbrunnen, diese Samariterin, eine Frau, die mit dem x-ten Mann gerade zusammenlebte. Die trafen aufeinander, ein Jude und eine Samariterin, die normalerweise nicht miteinander reden. Das ist so herrlich, wenn der Heilige Geist kommt, vertreibt er jeden Geist von Rassismus. Aber auch jeden Geist von Rassismus. Also Gott ist ja alles Mögliche, aber eins ist er garantiert nicht. Eins ist er garantiert nicht. Farbenblind. Er hat sie alle geschaffen. Er hat sie alle geschaffen. Und das machte man damals nicht. Juden haben nicht mit Samaritern gesprochen. Und Jesus brach dieses Tabu. Jesus bricht mit Tabus. Auch in unserem Leben. Er bricht mit Tabus. Tabus, die der Feind uns gesetzt hat, andere Menschen uns gesetzt haben, wir selber uns gesetzt haben, Familie gesetzt hat. Er bricht mit Tabus. Und er spricht mit dieser Frau. Und über was unterhalten die sich? Anfangs über die Männer, die sie da hatte. Und die switcht dann ziemlich schnell um und redet mit Jesus. Man muss sich das mal vorstellen. Über Anbetung. Der hat sie gerade ertappt. Der hat ihr gerade nahegelegt, halt Frau, du lebst ja mit so und so vielen Männern zusammen. Der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und sie dreht das ganze Ding, fühlt sich wahrscheinlich überführt und will die ganze Konversation auf eine religiöse Ebene bringen. Und fängt an, mit diesem Jesus über Anbetung zu reden. Hey, ihr sagt, Jerusalem ist der richtige Ort und unsere Väter sagen, hier ist der richtige Ort und was denkst du denn? Und dann sagt Jesus, es geht gar nicht um einen Ort. Es geht weder um Jerusalem noch um irgendeinen anderen Ort. Es geht um etwas ganz anderes. Der Vater sucht diejenigen, die ihn im Heiligen Geist und in der Wahrheit anbeten. Schon mal gelesen? Der Heilige Geist sucht die, die den Vater, oder der Vater sucht die, die ihn im Heiligen Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Sind nicht alle christlichen Lieder geistliche Lieder? Es kann sein, muss aber nicht zwangsläufig sein. Es kann auch reine religiöse Kultur sein. Ja, wir können Volkslieder singen, wir können religiöse Lieder singen, wir können was weiß ich für Lieder singen in den Kirchen. Wenn der Heilige Geist da nicht draufkommt, sind es einfach Lieder singen. Es ist nicht unbedingt die Anbetung im Heiligen Geist und in der Wahrheit. Im Psalm 27 heißt es, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er nimmt Platz im Lobpreis seines Volkes. Wenn Gott also Platz nimmt im Lobpreis seines Volkes, dann ist das zu realisieren. Denn Gott kommt nicht als Mumie dorthin. Und Gott kommt nicht als passiver Beobachter, sitzt er nicht auf irgendeiner Bank, sondern wenn Gott kommt, kommt immer Leben. Wenn Gott kommt, dann kommt immer eine gewisse Dramatik. Manchmal sehr, sehr stark, diese Dramatik. Ich war im Gefängnis dieses Jahr in Palmas. Das ist also mitten in Brasilien. Das ist eine Stadt, die 25 Jahre jung ist. Eine Frau hat über der ganzen Region prophezeit, dass eine Stadt entstehen soll, namens Palmas. dann kamen die ersten Siedler vor 25 Jahren. Das Wahrzeichen dieser Stadt sind diese Siedler, die da kamen, mit erhobenen Händen anbetend. Das ist das Wahrzeichen dieser Stadt. So, es gibt jetzt 700 bis 800.000 Einwohner, 400 Gemeinden. Eine Stadt von Gott geboren. So, wir haben dort verschiedene Gemeinden besucht und gedient. Und dann hat man uns gebeten, in einer Nachbarschaft in ein Gefängnis zu gehen. Ein Hochsicherheitstrakt. Und wir hatten von außen gemacht von diesem Gefängnis, dann kamen sofort schwer bewaffnete Soldaten und haben uns gesagt, also, dass wir das alles sofort löschen müssen vor ihren Augen auf unserem iPhone und dass das gar nicht geht. Und wenn wir das nicht tun würden, würden wir überhaupt nicht da reinkommen. Also vor ihren Augen alles gelöscht, dann alles abgegeben. Und dann weiß ich nicht, durch wie viel Eisentüren wir durchgegangen sind, bis wir dann in das Innerste des Gefängnisses kamen, Mörder und Lebenslängliche dort drin. Wirklich, wirklich ein Ort des Grauen, ein Ort der Finsternis. Ein Ehemaliger, der begnadigt wurde, hatte drin eine Gemeinde gegründet. Und er hatte mich eingeladen. Und dann habe ich dort gepredigt. Es war heiß, es war weit über 30 Grad in so einem Innenhof. Und viele Menschen haben dann ihr Leben Jesus gegeben an dem Tag. Und dann dachte ich so am Ende, jetzt ist gleich alles vorbei. Und der Pastor kommt und er betet noch. Und dann auf einmal nahm er das Mikrofon und er fing an zu singen. Und zwischendurch zu beten. In Zungen. Und die bekehrten Gefangenen stimmten alle mit ein. Und ich dachte, oh weia, was machen die denn jetzt? Dann guckte ich auf meine Uhr, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Es war heiß, ich bin fast umgefallen da. 20 Minuten. Und der Pastor immer wieder am Beten und am Singen in anderen Sprachen und die bekehrten Gefangenen. Und plötzlich sehe ich den Mann oben auf dem Wachturm, der die ganze Zeit so eine coole Sonnenbrille auf hatte, Schussweste, so ein MP in der Hand, ganz cool, saß er die ganze Zeit da oben. Die dürfen nicht ihre Waffe aus der Hand legen, wenn sie Duty haben, wenn sie Dienst haben. Und plötzlich kam der Heilige Geist in das Gefängnis. Und der Mann legt seine Waffe aus der Hand und er fängt dann zu beten. Und plötzlich kommt der Heilige Geist in das Meeting in dem Gefängnis und eine Besucherin von einem Gefangenen steht auf und fängt an, in Verzückung zu tanzen und zu prophezeien. Und plötzlich kommt dann nochmal so eine Welle des Heiligen Geistes rein und Kranke werden gesund und Kranke werden geheilt. Und ich dachte, boah, das hat Jesus wahrscheinlich damals gemeint. Als er sagte, der Vater, der sucht diejenigen, die im Heiligen Geist und in der Wahrheit anbeten. Das hat er gemeint, was da im Psalm steht. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn er da wohnt, da passiert dann auch was, oder? Da werden die Kranken geheilt, da werden die Gebundenen befreit, da werden die Sünder überführt. Da machen Menschen Erfahrungen mit Gott. Und ihr Lieben, das ist eine Sache, wenn man die alleine macht, diese Erfahrungen, das ist wunderbar. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn man diese Erfahrungen zusammen macht. Die ersten Christen machten diese Erfahrungen zusammen. Als der Heilige Geist auf sie fiel, da waren 400 Leute, die waren zusammen und die machten zusammen dieses Pfingsterlebnis. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man das alleine erfährt. Eine ganz andere Dynamik drin, eine ganz andere Kraft. Wir hatten so eine Versammlung in Holland und wir beteten Gott an. Es war voll, hatten keine Stühle da. Und beteten Gott an, es war voll und die Luft war schlecht. Und wir realisierten nicht, dass mittendrin eine Frau im Rollstuhl war, querschnittgelähmt. Und irgendwann kriegt die so einen Rappel, weil die Luft so schlecht war. Und die fährt sich nach draußen und atmet draußen die frische Luft ein. Und plötzlich kommt das so in ihren Kopf, warum soll ich hier noch länger drin rumsitzen? Und sie steht auf und schiebt den Rollstuhl in die Halle rein und schiebt den Rollstuhl durch die Leute bis vorne vor die Bühne und da stand ich. Was ist mit dir denn passiert? Dann sagt sie, das und das und das ist mir passiert, ich möchte das gerne hier erzählen. Dann ist sie auf die Bühne gegangen, hat es erzählt, sie ist komplett geheilt worden. Der Vater sucht diejenigen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, große Freiheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Absolut große Freiheit. Keine Begrenzungen, keine Strukturen, die ihn eindämmen, die ihn begrenzen, die ihn klein machen. Große Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Wir haben Dinge erlebt in Lüdenscheid. Wir haben ein Haus für Drogenabhängige und an einem Sonntagnachmittag, einer unserer Mitarbeiter, der geht in der Lobby da, in dem Haus, da stand ein Flügel, da geht er hin und fängt an, Jesus anzubeten, alleine. Bei Sonntag, viele hatten frei, waren in ihren Zimmern, in ihren Wohnungen. Das kann man nicht hören. Dicke Wände dort, Haus Wiedenhof. Und plötzlich kommen die alle herzu, alle in die Lobby und sie fangen an, Jesus anzubeten. Es war kein Programm. Es passierte einfach. Und plötzlich klingelt es an der Tür und Leute aus der Stadt kommen auf Anregung des Heiligen Geistes und erzählen, sie hätten einen Impuls von Gott bekommen, in den Wiedenhof zu gehen, um Jesus anzubeten. Ich war 30 Kilometer mit meiner Frau weg. Und kriegt zur selben Zeit einen Impuls, sofort ins Auto zu steigen, dahin zu fahren, um an diesem Ort Jesus anzubeten. Ich dachte, ich bin verrückt. Die 30 Kilometer, die ich gefahren bin mit meiner Frau, ich dachte, wir sind verrückt. Wir kamen dann in das Haus, die ganze Lobby voll, bis überall Menschen, 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 war damals alles noch anders strukturiert. Und alle waren dabei, Jesus anzubeten. Und als wir reinkamen, da sangen die schon in anderen Sprachen. Ich weiß nicht, wie lange schon. Aber dann fingen wir an, in anderen Sprachen mitzusingen. Und es ging und ging und ging und ging und ging. Und dann bekamen wir prophetisches Licht für die Stadt. Und vieles, was da geboren wurde in dem Moment, das hat sich hinterher erfüllt und das leben wir heute. Es gibt Dimensionen in der Anbetung, die haben wir noch nicht mal geschmeckt. Die haben wir noch nicht mal berührt. Aber wenn das wirklich wahr ist, dass der Vater im Himmel Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann muss es auch möglich sein, das zu tun, oder? Dann muss es möglich sein, alleine das zu tun und dann muss es auch möglich sein, das gemeinsam zu tun. Lass es mich noch ein bisschen illustrieren, was ich hier meine. Und bitte versteht mich richtig, ich will auch niemand dazu nahe zu treten, aber wir müssen nicht denken, nur weil wir zusammen sind, ist Gott da. Das müssen wir nicht denken. Es gibt die allgemeine Gegenwart Gottes überall. Das ganze All ist erfüllt mit der Gegenwart Gottes, die ganze Erde ist erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Überall, meine, brauchst du nur in die Natur zu schauen, du weißt, da ist Gott. Ja. Also das ist kein Problem, da überall Gott zu entdecken. Das ist eine Geschichte, aber dann gibt es die ganz spezielle vom Heiligen Geist geoffenbarte Gegenwart Gottes. Auf einmal erkennst du etwas, das du vorher nie gesehen hast, das du vorher nie wahrgenommen hast. Wir nennen das Offenbarung. Und das ist nicht automatisch überall da, wo man sich versammelt. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob das überhaupt wahr ist, ich habe da so eine Karikatur gelesen und gesehen, eine große, große, wirklich tolle Kirche, tolle Kathedrale und die ist gefüllt mit Leuten am Sonntagmorgen und ein gewaltiger Chor und die Gemeinde singt dann Halleluja und draußen vor der Tür alles Weiße und draußen vor der Tür, der kniet ein schwarzer Junge und weint sich die Augen aus dem Kopf. Und dann kommt Jesus vorbei. Und er sagt zu dem schwarzen Jungen, warum weinst du? Und er sagt, hörst du nicht die schönen Gesänge? Hörst du nicht den wunderbaren Chor? Hörst du nicht diese wunderbare Musik? Ich würde so gerne dort bei sein und mitsingen. Ich würde so gerne dort hinein. Und Jesus sagt zu ihm, ja, warum gehst du denn nicht? Und dann sagt er zu ihm, die lassen mich nicht. Dann streichelt Jesus ihm so über den Kopf und sagte, dasselbe Problem habe ich auch schon seit Jahren. Dasselbe Problem habe ich auch schon seit Jahren. Nur dadurch, dass wir automatisch zusammen sind, ist es nicht die Gewähr dafür, dass Gott auch da ist. Er möchte, dass wir ihm Raum geben. Dass wir ihm in unserem Herzen Raum geben. Dass wir ihm in unserem Miteinander Raum geben. Und gestern Abend habe ich darüber gesprochen, dass eine Landebahn für den Heiligen Geist die Demut ist. Es gibt noch eine Landebahn. Dass wir einander, den anderen, höher achten als uns selbst. In dem Moment, wo das geschieht, kommt der Heilige Geist angeflogen, angerauscht, wie nicht irgendetwas. Ja, das ist sehr herausfordernd in so einer Gemeinschaft wie bei uns in Lüdenscheid. Wenn wir da zusammenkommen, da hast du immer frische Leute von der Drogenszene, die mal gerade da reingeschneit sind. Und hast du dieses Wort, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und dann hast du Leute, die lange dabei sind, die eine geistliche Reife haben. Dann hast du junge Studenten, die auf der Gerrelli-Schule sind. Und die kommen von überall her und unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Und dann hast du dieses Wort, und einer achte den anderen höher als sich selbst. Und wir merken, wo wir das leben. Diese Demut und dieses Wort, einer achte den anderen höher als sich selbst, da rauscht der Heilige Geist gerne rein. Und dann merken wir dann natürlich auch, wie das gewaltig an Stolz geht. Ne? Familienstolz. Und dann doch auch letztendlich, dass man seine Sicherheit darin hat, was man gelernt hat. Wie kann man jemand höher achten als sich selbst, der gar nichts gelernt hat? Der sein ganzes Leben versemmelt hat. Der eine Niete ist. Der sein Leben vor die Wand gefahren hat. Und plötzlich bist du mit ihm in der Anbetung. Und du sollst ihn höher achten als dich selbst. Wie soll das gehen? Aber genau an dem Punkt, wo wir uns dann unter die Hand Gottes demütigen und das leben, da kommt der Heilige Geist gerne hinein. Und dann merkst du auf einmal, dass Gott ist dann so anders. Ich war dieses Jahr in der Mongolei und da haben wir so eine Anbetungsgeschichte gehabt. Und dann sagten unsere Leute, unsere Missionare, du, hier sind ganz viele Drogenabhängige und mit denen kannst du das alles nicht so machen, wie du dir das da so vorstellst. Die haben erstens keine Ahnung von Gott, zweitens kommen die gerade aus dem Buddhismus, drittens waren die im Gefängnis und viertens sind die völlig innerlich verwahrlost und vieles, vieles mehr. Die brauchen erstmal eine gewisse Reife, um damit hineinzukommen. Ich glaube sowas nicht. Ich glaube in dem Moment, wo man sein Leben Jesus gegeben hat, ist man vollwertig. Ist man vollwertig. In dem Moment, wo ein Kind geboren wird, ist es vollwertig. In dem Moment, wo es gezeugt ist, ist es vollwertig. Und wir brauchen nicht diese und das und jene Reife. Und dann kam der Heilige Geist in diese Versammlungen rein und ganz besonders die, von denen man nicht geglaubt hat, dass der Heilige Geist sie nehmen kann und sie gebrauchen kann und sie inspirieren kann, das waren die stärksten Elemente in der ganzen Anbetungsgeschichte. Die haben Psalmen gesungen aus dem Nix. Frisch aus dem Nix. Eine Frau, die total kaputt war, die keine Ahnung hat von Kirchengeschichte oder irgendwelchen Liedern, die stimmte auf einmal Amazing Grace an. Die hatte das Lied noch nicht vorher irgendwo gehört. Die hatten Visionen, die hatten Träume, die hatten Bilder, die haben prophetisch gehandelt. Und da dachte ich, wow, genau das ist hier. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn wir uns unter die Hand Gottes beugen und wenn wir in dem Sinn unsere Kronen abnehmen, also nicht die, die uns Jesus gegeben haben, aber unsere, wenn wir unsere Zacken da mal alle ausbrechen. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben doch oft so einen Stolz. Oh Walter, wir waren heute in der Stadt und haben evangelisiert und da haben wir jemanden getroffen, der hat so auf die FCJG geschimpft. Ja, da haben wir aber mal was gesagt. So ein Blödsinn. Ich habe doch meine Identität nicht in der FCJG. Ich bin doch nicht stolz auf unseren Laden. Und da sagt jemand was gegen deine Kirche und sofort regst du dich auf. und denkst, Mann, meine Zeit, das kann man doch mit mir nicht machen, das kann man doch mit unserer Kirche nicht machen. Mit Jesus hat man ganz andere Dinge gemacht, stimmt's? Und er hat nicht wiedergebellt. Er hat sich nicht gerechtfertigt. Er hat nicht zurückgeschlagen und sich nicht gerecht. Er war absolut demütig, von Herzen demütig. Deswegen hat Gott ihn dann genommen, hat ihn so erhöht, dass wir ihn heute anbeten, anbeten dürfen. Das ist die Haltung, auf die es ankommt, wo wir ihn wirklich anbeten. Und wo dann Zeichen und Wunder auch passieren. Ganz easy, ganz locker, ganz wie von selbst. Weißt du, wir haben solche Anbetungszeiten gehabt und Leute fingen an, Sachen zu verschenken, aus dem Nichts. Der eine ging zum anderen, hat ihm seine Uhr geschenkt. Der Übernächste hat sein ganzes Portemonnaie mit Inhalt verschenkt. Es passierte einfach. Ich werde eine Versammlung nie vergessen, wo ich gepredigt hatte. Und dann aus heiterem Himmel kommt der Pastor und sagt, wir wollen euch segnen. Und dann kam die ganze Gemeinde nach vorne und hat uns irgendwelche Geschenke gemacht. Ich habe es gar nicht gebraucht. Und Gott sagte mir, ich gebe dir auch Sachen, die du nicht brauchst. Wusstest du das eigentlich? Habe ich denn später gebraucht, sowas? Da war ich in einer anderen Veranstaltung und plötzlich auch wieder in der Anbetung aus dem Heiligen Geist heraus, da sammeln Leute ein Opfer für mich. Da habe ich gedacht, ich brauche das gar nicht. Und dann kommt noch eins obendrauf. Und dann sagte jemand, wir haben den Eindruck, wir sollen dir eine nagelneue Fender-Gitarre kaufen und einen Verstärker. Und ich dachte, ich brauche das doch gar nicht. Kennt ihr das? Kriegst du das Geschenk, was du gar nicht brauchst. Aber es war mein lang ersehnter Traum, sowas zu haben. Hat mir niemand drüber gesprochen. Dann gingen die mit mir in den größten Gitarrenshop von Nashville und dann sagten sie, Geld spielt keine Rolle. Such dir die Gitarre deines Lebens aus und den Verstärker deines Lebens. Habe ich gemacht. Hätte ich normalerweise nicht annehmen können, weil ich nicht verstanden habe vorher, dass Gott sogar Dinge schenkt, die wir nicht brauchen, weil er großzügig ist. Er ist großzügig. Sein Wesen ist Großzügigkeit. Er ist großzügig im Vergeben. Er ist großzügig im Befreien. Er ist großzügig im Überschütten von Segen, die Fülle. Wir denken immer nur oft, dass wir das kriegen können, was wir so gerade brauchen. Stimmt's? Falsch. Absolut falsch. Absolut sowas von falsch. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen da hineinführen kann, sie aus diesem Bild, aus diesem komischen Gottesbild herauszuholen. Da sagte mir neulich jemand, aber Jesus war doch auch arm. So, wo hast du das denn gelesen? Da konnte er mir nicht sagen. Konnte mir absolut nicht sagen. Hatte auch so ein komisches Bild von Jesus gehabt, ne, dass der arm ist. Jesus hat jede Menge reiche Leute in seiner Umgebung gehabt, die das alles finanziert haben, was er gemacht hat. Reiche Frauen. Der war gekleidet, würde man heute sagen, hat sich bei Armani eingedeckt. Wenn du das mal untersuchst, was er da angehabt hat für ein Gewand. Aus einem Stück. Das wäre etwas sehr, sehr Wertvolles. Der ist nicht rumgerannt wie der letzte Penner. Und letztendlich Gott, unser Vater im Himmel, boah, ist er nicht großzügig? Verschwendet er nicht seine Gnade jeden Tag? Haben wir nicht in Deutschland alles andere verdient als Gnade? Und er begnadigt uns immer noch. Hat diese Welt nicht etwas anderes verdient als Gnade, denke ich manchmal? Was alles abläuft an Boshaftigkeit, an Sünde, an Schlechtigkeit, an Dreck, an Schmutz, an Perversion. Hat diese Welt nicht etwas anderes verdient? Und Gott ist da und begnadigt dich. Und begnadigt dich. Und niemals, niemals kommt er und rechnet mit dir ab. Und niemals kommt er und rechnet mit dir auf. Und niemals kommt er und verdammt dich. Wenn da jemand kommt und dich verdammt, ob das ein Mensch ist oder ein Spirit oder ein Gefühl, das ist niemals Gott. Gott ist immer für dich. Und seine Gnade fließt 24 Stunden hundertprozentig volles Rohr für dich. Er ist großzügig. Und er möchte uns überfließendes Leben geben. Und im Heiligen Geist leben, im Heiligen Geist anbeten. Das heißt, im Überfluss leben. Aus dem Vollen schöpfen. Da ist immer genug. There is always genug. Always enough. damit mache ich dann mal Schluss auch gleich. Im März kommt eine Alle nach Lüdenscheid. Da haben wir eine junge Dame. Der heißt Heidi Baker. Ja. Als ich Heidi das erste Mal kennengelernt habe, das muss ich euch erzählen. Das war der Hammer. Vor 10 Jahren in St. Louis habe ich auf einer Pastorenkonferenz gepredigt. Und etwa 800 wirklich Top-Pastoren aus den Vereinigten Staaten, die kleinsten Gemeinden waren 2000 und dann nur noch höher. Und ich hatte eine Einladung zu predigen. Bill Johnson war damals da, Nobody, über den habe ich prophezeit und so weiter, den kannte keiner. Anyway, ich war irgendwann in der Mitte der Konferenz dran. Am ersten Abend sollte eine Heidi sprechen. Eine Heidi, habe ich gedacht, kommt die aus der Schweiz? Und Heidi kam nicht. Und ich saß mit meiner Frau neben der Bühne, so auf den Stufen da. Und man hörte immer, Heidi, Heidi ist noch auf dem Weg. Dachte, kann die nicht pünktlich sein und so, ne? Typisch deutsch. Ja, Heidi kommt nicht. Man, noch ein Lied gesungen und noch ein Lied gesungen. Und Randy Clark sagte, wir singen so lange, bis sie da ist. Okay, habe ich gedacht, singen wir so lange, bis sie da ist. Irgendwann habe ich mal jemand gefragt, warum kann die denn nicht kommen? Ja, das geht schlecht. Die haben sie aus dem Flugzeug schon im Rollstuhl rausfahren müssen. Die war so betrunken im Heiligen Geist im Flugzeug, dass sie nicht laufen konnte. Die saß also total betrunken im Heiligen Geist im Flugzeug und dann im Rollstuhl. Und so haben sie die aus dem Flugzeug gefahren und bis ins Hotel gebracht. Und Heidi kann eigentlich immer noch nicht kommen, die ist so betrunken im Heiligen Geist. Ich dachte, Mann, Walter, dein Englisch ist so schlecht, dass du das nicht verstehst. Was haben die wirklich gesagt? Und dann kam Heidi, auf allen Vieren, kam sie auf die Bühne gekrochen und stammelte irgendein Zeug vor sich hin, von dem ich verstanden habe, ungefähr dies. There's always enough. There's immer genug und es gibt mehr. Das war ihre Botschaft. There's always enough. There's always enough. Und dann hat sie ein bisschen was erzählt, irgendwelche Wunder, von denen du dachtest, das ist die größte Lügnerin auf Gottes weiten Erdboden oder das ist das normale Christentum. Dazwischen gibt's nichts. Die versuchte aufzustehen die ganze Zeit, ging nicht, weil die so betrunken war im Heiligen Geist. Und ich kriegte mit, die ist in Mosambik, in einem der finstersten Orte der Welt. Und ich kriegte mit, dass sie in 5 Jahren 10.000 Gemeinden gegründet haben. Und dann auf einmal, ja, die erzählte dann immer so Zeug, it's always enough. That's always enough. Also for you. Dachte, das ist eine Botschaft. Meine Zeit, einmal sagen reicht, habe ich es verstanden. Deutsch, genau. Deutsch. Und plötzlich springen die Pastoren auf. Und springen über die Bänke, ohne Aufruf. Knien sich alle vorne hin. Und weinen. Und beten. Und dann habe ich auch geweint. Was haben die gebetet? Lieber Vater im Himmel, vergib mir, dass ich den größten Teil meines Lebens, meine Zeit so vergeudet habe. Forgive me, I wasted my time. Forgive me, I wasted my time. Da hing ich da rum und dachte, wenn die das beten, die alle so erfolgreich sind, was sollst du dann beten? Und der Heilige Geist kam so rein in die Konferenz, so wunderbar rein in die Konferenz. Und dann am nächsten Tag habe ich mit Heidi gesprochen, die war immer noch betrunken im Heiligen Geist. Die fiel immer vom Autositz runter, wir fuhren irgendwo hin. Und dann erzählte sie mir, dass sie 20 Jahre Missionarin war. Mit ihrem Mann. Haben ganze 3 Gemeinden gegründet. Und merken, das kann es nicht sein. Da muss es mehr geben. Und dann haben sie gebetet. Gott, schick uns an den unmöglichsten Ort der Erde. An den dunkelsten Ort der Erde, wo nichts mehr geht. Hat Gott gesagt, das mache ich. Aber vorher muss ich an euch was tun. Und dann kam der Heilige Geist besonders auf Heidi. in Toronto. Und da war sie 7 Tage und 7 Nächte total betrunken im Heiligen Geist. Sie ist überhaupt nicht mehr aus der Halle rausgekommen. Die Halle war ihr Wohnort für 7 Tage, für 7 Nächte. Man hat ihr geholfen, ins Badezimmer zu gehen, auf die Toilette zu gehen, war sie voll unter dem Heiligen Geist. Und dann sagte Gott zu ihr, jetzt bist du bereit für Mosambik. Ich habe sie dort besucht. Ich wollte das sehen. Mir reicht es nicht, das nur zu hören. Ich will sowas sehen. Und dann hat sie mich dahin gebracht, wo sie ihre erste Gemeinde gegründet hat. Auf eine Müllkippe. Eine einfache Hütte. 150 Menschen, die dort lebten, kamen dort zusammen. Wir haben das Abendmahl gefeiert. Und dann hat sie mir ihren begabtesten Straßenevangelisten vorgestellt, der sich dort auf dieser Müllkippe bekehrt hat. Mit dem war ich unterwegs in den Straßen von Mabutus und wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Sagt sie, dieser Mann, ich kam hier an, der erste Tag in Mabutu. Und ich habe Gott gefragt, wo soll ich hingehen, und Gott hat mir diesen Ort gezeigt. Und ich kam hier an und fing an zu predigen. Und dann kam dieser Junge, hat eine Flasche zerschlagen und hat mir den Hals aufgeschnitten. Das Blut spritzte so raus. Ich musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Ich wurde zugenäht, dicken Verband herum. Am nächsten Tag stand ich wieder hier. Und mit meiner letzten Kraft habe ich das Evangelium verkündigt. Ich konnte kaum sprechen. Dann kam dieser Junge wieder an, hat eine Flasche zerschlagen und wollte mir wieder ans Leben. Dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst mich in Streifen schneiden, aber jeder Streifen wird dir sagen, Jesus liebt dich. Dann kam der Heilige Geist auf den Jungen und hatte sich bekehrt. Das war der Anfang von Gemeindegründungen in die Tausende bis heute. Zeichen und Wunder. Ich habe einen ihrer Pastoren kennengelernt, der in den ersten 10 Jahren 70 Leute von den Toten auferweckt. Eine Geschichte krasser als die andere. Ich habe Pastoren ordiniert von dieser Bewegung. Bei der Ordination kam der Heilige Geist auf sie und sie sind drei, vier Stunden nicht mehr vom Boden hochgekommen, weil die Hand Gottes so stark auf ihnen war. Und als sie dann losgingen, um alle 15 Meilen eine neue Gemeinde zu gründen, da hatten die nichts anderes als eine Kappe, ein T-Shirt, eine Hose, eine Bibel in der Hand und manche hatten noch nicht einmal Schuhe. Und ich dachte, als ich zurückgeflogen bin, Gott, die haben nichts außer Jesus. Die haben ja auch gar nichts außer Jesus. Die wissen gar nichts außer Jesus. Aber was sie wissen ist, wie man Menschen errettet, wie man Gemeinden gründet, wie man Tote erweckt, wie man Dämonen austreibt und wie man Kranke heilt. Im Gegensatz zu uns, stimmt's? Wir haben so viel, wir sind so reich, wir sind so belastet mit allem möglichen Plunder, den wir so mit uns rumschleppen, hat mich sehr beschämt. Der Heilige Geist ändert das alles, auch bei uns. Der Heilige Geist will das alles auch in deinem Leben verändern. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Danke, Jesus. Halleluja. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wisst ihr, was wir vielleicht mal machen sollten jetzt? Anbeten. Lassen wir unsere Hände erheben und lass uns einfach mal dieses Wort singen, das in jeder Sprache dasselbe ist. Das ist mein Lieblingswort, eines meiner Lieblingsworte in der Bibel. Das heißt Halleluja. Und lass uns einfach mal dieses Halleluja singen, jeder in seiner Melodie. Kreier einfach deine eigene Melodie und lass uns Jesus anbeten mit diesem Halleluja.